Zusatzpunkte 2 und 3. Beratung der Anträge der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit den Titeln Zukunftsinvestitionen statt Kürzungen, Familien stärken und Kinder fördern, sowie Bildung darf nicht vom Einkommen abhängen, gleiche Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen, sowie BAföG stärken und Studienstarthilfe ausweiten, junge Menschen in der Krise entlasten. Und Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgen. Abschätzung zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Bildung bezahlbar machen. BAföG-Reform jetzt. Über die Beschlussempfehlung werden wir später namentlich abstimmen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten vereinbart. Und ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat als erstes die Abgeordnete Ms. Barkan für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Familien halten dieses Land zusammen. Jeden Tag leisten sie Arbeit, von der die ganze Gesellschaft lebt. Und gefühlt jeden Tag müssen Sie den Eindruck haben, das ist dieser Bundesregierung nichts wert. Wie ernst die Lage ist, das sehen wir am letzten UNICEF-Bericht vom Mai. Deutschland ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir haben es geschafft, beim Kinderwohl auf Platz 25 von 37 zu sein. Auf Platz 25. In Deutschland ist jedes vierte Kind von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht, laut des Staates. Und noch bedauerlicher, Armut ist auch noch ein Bildungsurteil. Andere Länder schaffen es, die Schule zum sozialen Aufzug zu machen, nach oben. Bei uns steckt er fest im Erdgeschoss. Aus einkommensstarken Familien erreichen 9 von 10 Kindern die Mindeststandards in Lesen und Mathematik laut Bericht. Und bei einkommensschwachen Familien ist es nicht mal die Hälfte. Diese Zahlen zeigen, meine eigenen Bildungschancen, die hängen davon ab, in welchem Kinderzimmer ich aufwachse, nicht in welchem Klassenzimmer ich lerne. Und was macht die Bundesregierung, um diese überproportionale Armut von jungen Menschen gerecht zu werden und ihnen entgegenzuwirken? Genau, gar nichts. Im Gegenteil, sie sorgen noch für zusätzliche Verunsicherung. Denn sie stellen Kürzungen in den Raum, die Hunderttausende Familien und Kinder betreffen werden. Den Unterhaltsvorschuss, den wollen sie kürzen. Kinder- und Jugendhilfe, die wollen sie streichen. Und wenn wir schon dabei sind, Elterngeld, naja, vielleicht auch nicht mehr ganz so, wie es war. Und dann gibt es ja auch noch BAföG, auch nicht mehr das wert, was es mal war. Aber Studierende sollen sich nicht so anstellen, laut Ministerin Beer. Sie können ja einfach arbeiten. Dabei tun 2 von 3 Studierenden schon genau das. Und für Mieten, für Essen und fürs Leben reicht es eben trotzdem nicht. Jeder dritte Studierende lebt heute schon in Armut. Und eine Bundesregierung, die den Rotstift sehr gerne und sehr schnell gerade bei den jungen Menschen und bei Familien ansetzt und gleichzeitig super gerne einen Tankrabatt verkauft, der Milliarden verschleudert, die bei Ölkonzernen landet, der hat Generationengerechtigkeit nicht verstanden. Und liebe SPD, ich habe mich sehr gefreut. Ich habe so viele Stimmen gehört, die sich jetzt auch in der Situation für eine BAföG-Erhöhung ausgesprochen haben. Heute haben Sie die Chance für Chancengerechtigkeit und dafür zu sorgen, dass das in dieser Gesellschaft auch ein bisschen besser wird. Wir haben einen Antrag, dem können Sie zustimmen. Herzlichen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat jetzt das Wort der Abgeordnete Wolfgang Dahler.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Familien, das geht in die falsche Richtung. Familien zu stärken und Kinder zu fördern, das ist unstrittig unser aller Auftrag. Wir Familienpolitiker sehen alle diese Aufgabe. Dementsprechend steht für uns auch fest, der sparsame Umgang mit Steuergeld ist wichtig. Aber er steht nicht über dem Kindeswohl und er steht auch nicht über wissenschaftlichen Erkenntnissen. Hier müssen wir als Parlament auch Prioritäten setzen. Und Frau Kollegin, der UNICEF-Bericht von 2022 sind die Daten. Mir kommt es manchmal vor, wie wenn Sie noch nie in der Regierung gewesen wären. Und wir wissen, wie entscheidend gerade die frühen Lebensjahre sind. Frühe Defizite lassen sich später oft nur schwierig ausgleichen. Wer bessere Chancen für Kinder will, muss deshalb früh ansetzen, nicht wenn Probleme längst verfestigt sind. Deswegen haben wir uns auch im letzten Haushalt eingesetzt, die frühen Hilfen zu stärken, und wir werden dies wieder weiter tun. Für Kinder und Familien nimmt der Staat zu Recht Geld in die Hand. Aber Geld allein ist noch kein Garant für ein gesundes und glückliches Aufwachsen von Kindern. Dazu gehört deutlich mehr. Politik für Kinder und Familien zukunftsfest zu gestalten, das muss dringend angegangen werden, sorgsames Haushalten eingeschlossen. Denn die Herausforderungen wachsen. In unserem Land werden absehbar weniger Kinder geboren. Gleichzeitig geht die Boomer-Generation in Rente. Das bedeutet auch, dass wir die Arbeit mit Kindern und für Kinder künftig unter knapper werdenden personellen Ressourcen bewältigen müssen. Alleinerziehende unterstützen wir mit dem Unterhaltsvorschuss. Das ist richtig und notwendig, aber auch hier sehe ich zuallererst den Unterhaltspflichtigen in der Pflicht. Deshalb müssen wir hier mit Nachdruck daran arbeiten, dass geleistete Unterhaltsvorschüsse von den Zahlungspflichtigen zurückgefordert werden. Und auch beim Elterngeld werden wir zeitnah einen Gesetzentwurf beraten, der die Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag aufgreifen wird, zum Beispiel Anreize für mehr Partnerschaftlichkeit, vereinfachte digitale Antragstellung, automatische Auszahlungen, und wir werden auch bei den mindesten Höchstbeträgen etwas tun. Und genau an diesem Punkt unterscheiden wir uns von den Grünen-Anträgen, insbesondere vom Antrag Zukunftsinvestitionen statt Kürzungen, Familien stärken und Kinder fördern. Diesen Anträgen können wir nicht zustimmen, nicht deshalb, weil das Ziel falsch wäre. Familien zu stärken und Kinder zu fördern, ist selbstverständlich richtig. Die darin enthaltenen Forderungen gehen teilweise weit über dieses Ziel hinaus, und wir würden auch einem Land wie Deutschland die finanziellen Spielräume nehmen. Ich nenne ein Beispiel. Die Grünen fordern, das Kindergeld auf das Niveau der maximalen Entlastungswirkung des Kinderfreibetrags anzuheben. Da muss man sich schon die Frage stellen, woher soll das Geld kommen und welche Prioritäten sollen dann woanders zurückgestellt werden. Auch ist zu hinterfragen, ob wirklich alle Familien in Genuss bestimmter kostenloser Leistungen kommen sollen, also auch jene, die eine solche Unterstützung gar nicht benötigen. Auch hier müssen wir über Gerechtigkeit sprechen, und wir werden hier auch die entsprechenden Reformen unter die Begrifflichkeit Gerechtigkeit stellen. In der Summe wäre dieses Ausschütten von Geld mit der Gießkanne eine enorme Belastung für den Staat. Das gilt im Übrigen auch für die Bildungspolitik. Bildungserfolge dürfen nicht vom Elternhaus abhängen, da haben Sie vollkommen recht. Hier hat unser Land Nachholbedarf. Deutschland kann es sich nicht leisten, auf Fähigkeiten und Talente junger Menschen zu verzichten. Deswegen haben wir auch das Qualitätsentwicklungsgesetz in der Pipeline. Gerade weil die Herausforderungen groß sind, müssen wir gezielt dort unterstützen, wo die Bedarfe sind und wo mit dem eingesetzten Geld auch die großmöglichste Wirkung erzielt werden kann und das Geld bei den Familien ankommt. Vielen Dank.
Für die AfD-Fraktion hat jetzt das Wort die Abgeordnete Birgit Besin.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, anwesende Kollegen, liebe Zuschauer und liebe Gäste! Unsere Kinder und Enkel sind die künftige Generation Deutschlands. Ich will, dass sie in einem Deutschland aufwachsen, in dem man wieder aus vollem Herzen sagen kann, hier lebt man gut und vor allem auch gerne. In einem Deutschland, in dem man nicht spätestens am 20. eines Monats aufgrund von explodierenden Energiekosten, unbezahlbaren Tankpreisen, explodierenden Mieten das Geld für den Rest des Monats zusammenkratzen muss. In einem Land, in dem man ohne Furcht vor Messerattacken, Vergewaltigungen, brutaler Straßenkriminalität leben kann und weiß, dass, wenn die eigenen Kinder nachts unterwegs sind, ihr Erwachsenen werden ausleben wollen, dass sie auch unversehrt nach Hause kommen. In einem Land, in dem man ohne Angst krank, alt oder pflegebedürftig werden kann und weiß, die Gesundheitsversorgung, sie funktioniert und ich kann sie vor allem auch bezahlen. In einem Deutschland, in dem man seine Meinungsfreiheit ausleben kann, ohne strafrechtliche Konsequenzen fürchten zu müssen. Das, meine Damen und Herren, das sind heutzutage die elementaren Grundvoraussetzungen dafür, dass junge Menschen sich entscheiden, überhaupt eine Familie zu gründen. Und sehr geehrte Vertreter der Grünen, mit Ihrer Ampelpolitik haben Sie da nicht nur das Erbe unserer Eltern und Großeltern in weiten Teilen vernichtet. Ihre Politik des Deutschlandhasses, der Abwertung von klassischen Familien und der Verherrlichung von Friday for Future Schulschwänzern statt echter Bildung hat Deutschland massiv geschadet. Das sollten Sie mal zur Kenntnis nehmen. Und jetzt treten Sie mit Ihren beiden Anträgen hier noch als sogenannte Feuerwehrleute auf. Das alles ist mehr als lächerlich. Kein Wort von Ihnen zur demografischen Katastrophe und zum dramatischen Niedergang des deutschen Volkes in Ihren Anträgen. Wenn seit Jahren von Hunderttausenden mehr Menschen sterben, als geboren werden, gesprochen wird, dann frage ich mich in Ihren Anträgen, von welchen Kindern und welchen Familien reden Sie denn eigentlich heute in Ihren Anträgen? Einwanderung ist nicht die Lösung für die Probleme, die wir haben. Und Ersetzungsmigration, meine Damen und Herren, ist nicht das Staatsziel. Und damit unsere Familien endlich wieder mehr Geld haben, braucht es nicht noch mehr Sozialismus oder Gleichmacherei. Es muss endlich Schluss sein, dass Kindergeld, Bürgergeld, weitere Sozialleistungen und Unterkünfte in diesem Ausmaß, das wir erleben, disproportional an Flüchtlingsfamilien fließen. Der Arbeitsauftrag dieses Hauses steht draußen dran geschrieben und lautet ganz klar: dem deutschen Volke. Das sollten Sie sich mal hinter die Ohren schreiben, auch wenn es Ihnen schwerfällt. Wir brauchen kein Kalifat unterm Regenbogen, wir brauchen keinen Islamunterricht, sondern ein Grundgesetz statt die Scharia in unseren Schulen. Wir brauchen auch keine Drag-Queen-Vorlesung in Kindergärten, keine Puffplanung und Pornofilm in Schulen und schon gar keine von diesen perversen Sexualpädagogik-Experimenten der sozialistischen Falken, die für 6- und 8-Jährige vorgesehen sind. Denn diese kranken Entwicklungen, diese kranken... Ich verstehe gar nicht, warum Sie sich so aufregen. Bleiben Sie doch mal locker. Sie müssen das jetzt alles einfach mal ertragen. Diese kranken Entwicklungen, was Sie mit unseren Kindern in den Schulen vorhaben, diese kranken Entwicklungen, die zerstören die Seelen unserer Kinder. Lesen, Schreiben, Rechnen, naturwissenschaftliche Grundlagen, die Wiedereinführung eines Leistungsstandards. Statt bloßer Schulpflicht, meine Damen und Herren, braucht es endlich eine echte Bildungspflicht. Die kennen Sie ja gar nicht. Ansonsten werden unsere Kinder niemals Bildungschancen haben. Und das sollte endlich zur Chefsache erklärt werden, meine Damen und Herren. Auch wenn es für Sie schwer erträglich ist, so können wir Deutschland wieder
auf einen guten Weg bringen. Kommen Sie zum Ende Ihrer
Rede. Vielen Dank.
Für die SPD-Fraktion hat jetzt das Wort die Abgeordnete Saskia Esken.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die AfD hat uns mal wieder in den Abgrund ihrer völkischen und spalterischen Ideologie blicken lassen. Lassen Sie uns lieber über Bildungsgerechtigkeit reden, denn das ist ein wichtiges Thema. Wenn wir in der Bildungspolitik über Schülerinnen und Schüler sprechen, dann reden wir oft in abstrakten Zahlen. 25% der Kinder können am Ende der vierten Klasse nicht genügend gut lesen, schreiben, rechnen. 50 bis 60.000 Jugendliche verlassen unsere Schulen jedes Jahr ohne Abschluss. 2,9 Millionen junge Menschen haben keine Ausbildung. Diese Zahlen sind erschreckend, ja. Doch was sie uns nicht erklären, das sind die Lebensrealitäten, die dahinter stehen. Hinter diesen nackten Zahlen stehen Kinder, die sich im Unterricht nicht konzentrieren können, weil es am Ende des Monats nicht mal mehr für ein Frühstück reicht. Kinder, die sich nach der Schule nicht um ihre Hausaufgaben kümmern, sondern um ihre Geschwister, manche sogar um ihre Eltern. Diese Kinder haben nicht versagt, wenn sie am Ende der vierten Klasse nicht richtig lesen können und dann auch keinen Abschluss schaffen. Versagt hat unser System, das es nicht geschafft hat, diese Nachteile auszugleichen, die die Kinder in einem schweren Rucksack mit sich rumtragen. Und um diese Nachteile zu überwinden, Sie wollen die Nachteile abschieben, wir wollen sie überwinden, muss die Politik aufhören, mit der Gießkanne zu fördern. Ganz gezielt muss sie arme Eltern dabei unterstützen, ihre Armut zu überwinden. Und dafür brauchen die Eltern höhere Löhne und gezielte Entlastungen bei Steuern und Abkommen. Und anstelle von wohlfeiler Lebensberatung einfach mal mehr arbeiten, brauchen Sie verlässliche, beitragsfreie Kinderbetreuung, damit Arbeit nahe Vollzeit möglich wird. Mein Fokus soll aber heute bei den Kindern liegen. Und auch die brauchen unsere ganz gezielte Unterstützung, und zwar schon lange vor dem Schuleintritt und über den Schulabschluss hinaus. Auf den Anfang kommt es an, sagt man. Und so sind schon während der Schwangerschaft und dann über die ganze frühe Kindheit hinweg gute Entwicklungsbedingungen ganz bedeutend für den Lebensweg. Und das System der Familienlotsen und frühen Hilfen sollten wir deshalb so ausbauen, dass es bei Bedarf schon in der Schwangerschaft greifen kann und dann bis zum Schuleintritt unterstützt. Für die gezielte Förderung, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, für die gezielte Förderung im Kita-Alter haben wir das Kita-Qualitätsentwicklungsgesetz angelegt, gemeinsam angelegt, und auch das Startchancenprogramm für die Schulen haben wir ja gemeinsam auf den Weg gebracht. Das kann man ignorieren, das sollte man aber nicht, und schon gar nicht, wenn man selber beteiligt war. Mich freut es jedenfalls, dass sich das Programm mit so großer, breiter Unterstützung mittlerweile ausgestattet sieht. Ganz, ganz gezielt nehmen wir hier Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Kinder in den Blick, und ganz gezielt fördern wir eben genau diese Kinder. Bei der Startchancenkonferenz gestern hier in Berlin wurde deutlich, wie problembewusst und wie wirkungsorientiert, wie professionell, mit ganz viel Herzblut die Menschen dort zusammenarbeiten, an den Schulen und aber auch im Verbund mit Bund und Ländern. Die Zahl der Kinder, die Mindeststandards nicht erreichen, will man halbieren. Das nenne ich Ambition. Ich bin wirklich froh, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir derzeit eine Bildungspolitik haben, wo nicht so viel mit dem Finger aufeinander gezeigt wird, sondern in der alle Verantwortlichen an einem Strang ziehen, und zwar in die gleiche Richtung. Und das gilt auch fürs BAföG. Das gilt auch fürs BAföG. Wir kämpfen darum, die Haushaltsmittel für eine dringend benötigte Erhöhung zusammenzubekommen. Das haben wir übrigens auch in der letzten Legislatur schon getan, leider ohne Erfolg. Aber dieses Mal werden wir es schaffen. Denn das Wohnen und Leben ist gerade auch für Studierende verdammt teuer geworden. Auch die Studierenden brauchen keine wohlfeile Lebensberatung, einfach mal mehr arbeiten, sondern sie brauchen unsere Unterstützung. Und wir als SPD stehen zu unserem Versprechen, die BAföG-Erhöhung kommt, und dafür brauchen wir keine Nachhilfe von den Grünen. Vielen Dank.
Für die Fraktion Die Linke hat jetzt das Wort die Abgeordnete Heidi Reicheneck.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe KollegInnen, drei aktuelle Meldungen. Erstens, UNICEF bescheinigt, Deutschland ist beim Kindeswohl weit abgeschlagen. Zweitens, die Geburtenrate sinkt zum vierten Mal in Folge. Und drittens, ein Fünftel der jungen Menschen denkt darüber nach, dieses Land zu verlassen. Drei Meldungen, ein Befund. Diese Regierung lässt Kinder, Jugendliche und Familien im Stich. Und das, liebe KollegInnen, ist und bleibt ein absoluter Skandal. Aber um das zu wissen, brauchen wir natürlich keine Schlagzeilen. Wir müssen einfach nur zuhören. Mich bittet gerade wieder einmal eine Schule um eine Spende, damit auch wirklich alle Kinder am geplanten Ausflug teilnehmen können. Bei allen meinen Veranstaltungen kommen junge Menschen auf mich zu und sind verzweifelt, weil sie keine Therapieplätze finden. Und regelmäßig schreiben mir verängstigte Eltern, die nicht wissen, wie ihr Kind ohne Schulassistenz noch am Unterricht teilnehmen kann. Die Menschen sind verzweifelt und verunsichert, und diese Regierung tut wirklich alles dafür, diese Ängste weiterzuschüren. 8,6 Milliarden wollen Sie laut Giftliste aus dem Bundeskanzleramt da einsparen, wo es besonders wehtut, bei Kindern, Jugendlichen und Familien. Mit der damit beauftragten Arbeitsgruppe wollen Sie natürlich alle nichts zu tun haben, das haben Sie alle von sich gewiesen, aber unsere kleine Anfrage hat gezeigt, also eine kleine Anfrage, bei der Sie quasi nichts beantwortet haben, diese Arbeitsgruppe, die hat sich zuletzt vor zwei Wochen schon wieder getroffen. Sie machen also einfach immer weiter. Gegen die ganzen Proteste der Betroffenen treiben Sie diese Kürzungsorgie voran, und das ist einfach unverantwortlich. Dabei war Ihr Koalitionsvertrag beim Thema Familie schon im Original eher stets bemüht als ambitioniert. Die Latte liegt also wirklich auf dem Boden, und Sie schaffen es noch, Limbo drunter durchzumachen. Das muss man wirklich erst mal hinbekommen, aber ich mache es auch gerne mal ganz konkret. Sie haben versprochen, das Elterngeld zu erhöhen. Stattdessen führen Sie Kürzungsdebatten. Sie haben versprochen, das Kindergeld nur noch zur Hälfte auf den Unterhaltsvorschuss anzurechnen, um Alleinerziehende zu unterstützen. Stattdessen wollen Sie den Unterhaltsvorschuss ab 12 jetzt gleich ganz streichen. Sie haben versprochen, das Kindergeld schrittweise an den Kinderfreibetrag anzupassen. Seitdem hören wir davon nichts mehr. Sie haben versprochen, den Kinder- und Jugendplan besser auszustatten. Heute dürfen die Verbände froh sein, wenn sie nicht noch weiter kürzen. Sie haben versprochen, den Zugang zur inklusiven Kinder- und Jugendhilfe zu erleichtern. Stattdessen wollen Sie Kindern jetzt die Schulassistenz wegnehmen. Sie haben versprochen, Demokratiebildung zum Schwerpunkt zu machen. Jetzt streichen Sie genau da die Förderung. Versprochen, gebrochen, versprochen, gebrochen. Sechsmal. Und das ist einfach nur der kurzen Redezeit geschuldet. Ich hätte sonst noch viel mehr Beispiele. Und wir brauchen von Ihnen auch keine Ausreden mehr. Wir brauchen auch keine Krokodilstränen. Wir brauchen eine Regierung, die sich an die Seite der Menschen im Land stellt und nicht gegen sie. Wer allein dieses Jahr 108 Milliarden für Rüstung hat und in 10 Jahren 156 Milliarden für Steuergeschenke an Großkonzerne, der hat auch Geld für eine echte Kindergrundsicherung, kostenfreies Mittagessen in jeder Kita und jeder Schule, Investitionen in frühkindliche Bildung, in die Kitas und in die Kindertagespflege, eine verlässliche Förderung der offenen Jugendarbeit und genug Therapieplätze für Kinder und Jugendliche, damit niemand mit seiner Verzweiflung allein bleibt. Das Geld ist da. Die Frage ist, wohin Sie es verteilen. Das wären echte Zukunftsinvestitionen, das wäre Generationengerechtigkeit, und genau ist das, deswegen ist das auch linke Politik.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat jetzt das Wort der Abgeordnete Oliver Pöpsel.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Kinder- und Jugendförderung ist ein umfassendes Thema. Trotzdem sollten wir daran arbeiten, das möglichst in sachlichen Argumenten auszutauschen und nicht dazu übergehen, mal wieder den Dämon herunterzubeschwören und mal wieder zu sagen, in unserem Land geht alles bergab. Die Grünen haben ja einen Antrag gestellt, der natürlich alles aufgeführt hat, was man jemals in diesem Bereich fördern und gestalten kann. Sie haben alle Punkte aufgezählt, die sicherlich für diese Maßnahmen erforderlich sind. Aber Sie haben natürlich dabei ein bisschen vergessen, dass Sie das ja auch alles schon mal hätten in Ihrer Regierungszeit tun können. Und Frau Asselmann, Sie haben eben in Ihrer Antwort auf die Regierungserklärung des Kanzlers auch noch darauf hingewiesen, dass das oberste Ziel dieser Regierung Reformen sein sollen. Reformen, um unser Land wieder nach vorne zu bringen. Und ich glaube, dass wir den richtigen Weg gehen, wenn wir Reformen durchsetzen, dafür sorgen, dass Lohnnebenkosten sinken, dass die Menschen mehr Netto vom Brutto haben, dass sie eine sichere Versorgung haben, dass sie sichere Kita-Plätze haben, dann sind wir da auf dem richtigen Weg und auch einer Meinung. Und deswegen arbeiten wir daran seit Beginn dieser Legislaturperiode. Und zu dem, was wir alles jetzt schon für Familie, Kinder und Jugendliche tun und von dem wir überzeugt sind, dass wir es gemeinsam auch weiter ausbauen sollen und dass wir es auch gemeinsam in diesem Hause gestalten sollen, ist gerade schon einiges gesagt worden. Wir sind mit den frühen Hilfen gestartet, damals unter Ursula von der Leyen als Familienministerin. Wir haben es jetzt weiter ausgebaut, genau wie Frau Esken es gerade gesagt hat. Der Schutz und die Förderung fängt bei den Kleinsten an, beim Schutz von Säuglingen und Kleinkindern und besonders aus belasteten Familien. Dazu gehört aber auch zum Beispiel die Familienhebamme zur Betreuung von Familien mit sozialen Risikofaktoren. Hier haben wir eine Aufstockung durchgesetzt. Dazu gehört der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule, soll für die Erstklässler ab diesem Herbst fast vollständig durchgesetzt werden. Wie im Koalitionsvertrag soll die Sprachförderung für Kinder mit Sprachdefiziten verpflichtend werden. Das heißt, in Zusammenarbeit mit den Ländern sollen die sprachlichen Fähigkeiten von allen Vierjährigen verbindlich erfasst werden. Bei Förderbedarf werden die Länder verpflichtende Fördermaßnahmen anbieten. Und was machen wir noch über dieses hinaus? Klar, Sie fordern ein verpflichtendes, beitragsfreies letztes Kita-Jahr. Aber da muss man schon mal fragen, wie ehrlich ist das? Seit 2011 regieren Sie in Baden-Württemberg. Da haben Sie das in all den 15 Jahren nicht eingeführt. In Schleswig-Holstein hat Ihre Sozialministerin den Vorschlag von Frau Prien verhindert. Also muss man auch hier mal ehrlich sein, dass man nicht alles ins Schaufenster stellen kann oder macht, was man eventuell mal tun könnte. Man muss sich auch selbst an die eigene Nase fassen und mitarbeiten und auch eingestehen, dass man da in der Vergangenheit vieles versäumt hat. Wir arbeiten an einer soliden Kinder- und Jugendpolitik. Und Frau Kahn, Sie haben eben gesagt, wir haben die Chancen nicht genutzt. Sie haben die Chancen während Ihrer Regierungszeit nicht genutzt. Wir nutzen sie jetzt. Wir arbeiten an einer ausgeglichenen, finanzierbaren Kinder- und Jugendförderung. Und da werden wir liefern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Für die AfD-Fraktion hat jetzt das Wort der Abgeordnete Sebastian Mark.
Hohes Präsidium, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, zunächst möchte ich den Grünen ein Kompliment machen. Mit Ihrem Antrag gleiche Bildungschancen haben Sie tatsächlich einen Punkt gemacht. Sie beschreiben das Bildungsniveau in Deutschland vollkommen richtig. Und auch die Grundidee, dass das größtenteils an dem schlechten Sprachstand bei der Einschulung liegt, ist vollkommen nachvollziehbar. Aber ansonsten ist es erstaunlich, dass Sie zwei Seiten eng geschriebenen Begründungstext oder Einleitungstext für diesen Antrag schreiben, ohne eigentlich auf die Ursachen einzugehen. Deswegen möchte ich die Ursachen an dieser Stelle noch einmal klar benennen. Die Ursachen für diesen Bildungsstand liegen in der ungeregelten Massenimmigration der letzten 11 Jahre. Und entsprechend ist auch dann die Therapie, das ist ein tiefer Griff in die sozialistische Mottenkiste. Sie wollen die Kinder möglichst früh von den Eltern trennen, möglichst lange von den Eltern trennen. Sie denken, dass der Staat das besser kann als die Familie, was nachweislich nicht der Fall ist. Und als ich den Antrag gelesen habe, musste ich an eine Broschüre denken, die mir freundlicherweise die Kollegen der CDU kürzlich zugeschickt haben. Und ich dachte mir, warum schicken die mir ihr Parteiprogramm? Da stand nämlich drauf Abstieg für Deutschland. Dann dachte ich, vielleicht ist es ja auch der Koalitionsvertrag. Aber nein, es ist was ganz anderes. Und ich glaube, ein Psychologe würde sowas als Schrei nach Liebe bezeichnen, so eine Broschüre. Aber da ein Satz da drin, der ist an allen anderen Aussagen herausgestochen. Die Kollegen gucken schon etwas wissend. Ich meine den Satz, der der Wahrheit entspricht. Und der Satz lautet, die AfD will ein anderes Deutschland. Und an dieses andere Deutschland, das wir wollen, an das musste ich denken. Das ist ein Deutschland, wo man solche Anträge gar nicht stellen muss, weil alle Kinder, die in die Schule kommen, oder fast alle Kinder, ausreichend Deutsch sprechen. Und zwar nicht nur die deutschen Kinder, sondern auch die ausländischen Kinder. Weil die Ausländer, die dann in Deutschland sind, ihren Kindern das beibringen, weil die den Aufenthalt in Deutschland als Chance betrachten, weil die wollen, dass es ihren Kindern hier besser geht. Und es ist ein Deutschland, in dem auch die Eltern Zeit haben, mit ihren Kindern Zeit zu verbringen, wo Vater oder Mutter zu Hause sind, wenn ein Kind aus der Schule kommt, mit den Hausarbeiten machen können, weil ein Einkommen ausreichen wird, um eine Familie zu ernähren. Und es ist ein Deutschland mit Wertschätzung genau für diese Arbeit, für die Arbeit im Haus, für die Betreuungsleistung bei den Kindern, wo sowas auch anerkannt wird. Und ein Deutschland, in dem nicht Symptome kuriert werden müssen, weil wir die Problemursachen lösen. Mit Blick auf die Wahlumfragen kann ich sagen, dieses Deutschland ist nicht fern. Das ist aus Ihrer Sicht hinter der Brandmauer. Und ich fürchte, leider wird es erstmal noch weiter bergab gehen mit Deutschland, bis auch der letzte Wähler im Westen verstanden hat, dass Sozialismus Mist ist. Aber dann kommen wir an die Regierung und dann geht es wieder aufwärts mit unserem geliebten Vaterland.
Für die SPD-Fraktion hat jetzt das Wort die Abgeordnete Dr. Wiebke Ester.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, weil der Vorredner der AfD die Band Die Ärzte mit dem Song Schrei nach Liebe zitiert hat, will ich doch mal deutlich machen, dass sich der Songtext und das Lied der Ärzte gegen die Nazis und nicht zur Kumpanei mit den Nazis gereicht hat. Meine Damen und Herren, ich kann hier für die SPD-Bundestagsfraktion ganz klar sagen, wir wollen das BAföG erhöhen und wir werden das BAföG erhöhen. Für uns ist klar, wer ein Talent hat, der soll seinen oder ihren Weg gehen können. Abitur, Ausbildung oder auch Studium. Bildung darf kein Privileg sein. Bildung ist das wichtigste Aufstiegsversprechen einer offenen Gesellschaft. Und dafür braucht es in Deutschland ein starkes BAföG. Und genau dafür machen wir Politik. Und deshalb haben wir uns in der Koalition auf eine umfassende BAföG-Reform verständigt. Wir werden die Wohnkostenpauschale anheben, wir werden die Grundförderung anheben und wir werden den Elternfreibetrag immer wieder jährlich anheben. Kurz gesagt, wir modernisieren das BAföG und werden es an die Lebensrealität der jungen Menschen anpassen. Und jetzt kommen wir mal zum Unterschied zwischen Opposition und Regierungsfraktion. Opposition bedeutet, Themen setzen zu können. Darum bin ich dankbar, dass ich heute hier zum BAföG sprechen kann. Regierung bedeutet aber, Themen zu beschließen und dabei Sorge dafür tragen, dass das, was beschlossen wird, auch ausfinanziert ist, was also die Kosten angeht. Und dazu sagt der Antrag der Grünen nichts. Nichts. Und alle wir hier im Raum wissen, dass wir in einem harten Haushaltsaufstellungsprozess in der Konsolidierungsrunde sind. Und die Grünen machen sich mit ihrem Antrag noch nicht einmal die Mühe, auch nur vorzuschlagen, wie das finanziert werden könnte, was eine BAföG-Erhöhung kosten würde. Sie rechnen noch nicht einmal die Kosten aus. Und das ist eben der Unterschied zwischen Regierungsverantwortung und Opposition. Und ich sage ganz offen, natürlich waren die letzten Wochen kein Glanzstück in der Kommunikation dieser Koalition und wir brauchen auch noch etwas Zeit. Aber wie es meine Vorrednerin schon gesagt hat, wir brauchen keine Nachhilfe für die Grünen, denn wir werden dafür sorgen, dass das dann auch tatsächlich kommt. Meine Damen und Herren, die Chancen junger Menschen sind immer eine Frage des Zukunfts unseres Landes. Wir reden in diesem Haus ganz viel von Fachkräfteeinwanderung, von Innovationspolitik und auch von Wachstum. Und Deutschland lebt bekanntlich nicht von Rohstoffen.
Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus den Reihen der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen?
Ich würde meine Rede gern zu Ende machen. Vielleicht können wir es als Kurzintervention im Anschluss dann machen. Die Frage ist deshalb nicht, ob wir uns diese Reform leisten können. Die Frage ist, ob wir es uns leisten können, auf Talente zu verzichten. Und da ist auch die Antwort der Sozialdemokratie ganz klar nein. Junge Menschen übernehmen Verantwortung für die Zukunft unseres Landes, und deshalb übernehmen wir Verantwortung für ihre Zukunft. Aufstieg durch Bildung bleibt ein Kernversprechen der Sozialdemokratie. Unser Land kann es sich nicht leisten, auf die Talente zu verzichten. Und dafür werden wir in dieser Koalition kämpfen. Dafür kämpfe ich. Und genau darum steht die SPD zu dieser BAföG-Reform. Herzlichen Dank.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt das Wort die Abgeordnete Dr. Anja Reinalter.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Kinder mit Talenten und Potenzialen, die gibt es in allen Familien. Gleiche Bildungschancen aber nicht. Ist das okay? Nein, es ist natürlich nicht okay. Und wissen Sie, es schmerzt mich, wenn bei uns die Bildungschancen vom Kindern, vom Geldbeutel der Eltern abhängen. UNICEF hält uns das schonungslos vor Augen. Und die Wahrheit ist doch, Kinder können nichts dafür, ob ihre Eltern reich oder arm sind. Sie können nichts dafür und sie können es auch nicht ändern. Aber wir können es ändern. Wir können dafür sorgen, dass die Zukunft von Kindern nicht von ihrer Herkunft abhängt. Und Sie können es ändern. Ah, die Frau Ministerin nicht da, Herr Merz nicht da. Sie können es ändern. Bildungsgerechtigkeit bedeutet nämlich nicht, Kindern zu sagen, strengt euch mehr an und lauft trotz Gegenwind schneller als alle anderen. Nein, Bildungsgerechtigkeit bedeutet, die Hürden für alle Kinder abzusenken. Und wie viele Studien braucht es denn noch, bis sie endlich handeln? 4 von 10 Jugendlichen können nicht mehr richtig lesen und rechnen. Mehr als 60.000 verlassen die Schule ohne Abschluss. Und fast 3 Millionen junge Menschen haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Was wurde denn aus diesem Versprechen Aufstieg durch Bildung? So kann es nicht weitergehen. Und darum fordern wir eine nationale Bildungsoffensive. Wir brauchen endlich mehr frühkindliche Bildung, mehr Sprachförderung, mehr bessere Übergänge zwischen Kita und Beruf. Und darum fordern wir ein gebührenfreies, verpflichtendes letztes Kita-Jahr. Denn die Bildung beginnt nicht erst in der Schule, sie beginnt in der Kita und auf den Anfang kommt es an. Wir fordern außerdem natürlich mehr Berufsorientierung, mehr Familienberatung, multiprofessionelle Teams für die mentale Gesundheit und natürlich mehr Ganztag und nicht weniger. Und ja, Sie müssen sparen. Und ja, das kostet Geld. Aber dann setzen Sie die richtigen Prioritäten. Und wissen Sie was? Wir messen Sie da insbesondere an Ihren eigenen Ansprüchen und an Ihrem Koalitionsvertrag. Da steht dezidiert, Sie wollen die Startchancen auf weitere Schulen und auf Kitas ausweiten. Ja, dann fangen Sie an. Genau das muss jetzt kommen. Ich frage Sie, wann ist das soweit? Unsere Unterstützung haben Sie zu 100%. Aber wissen Sie, was Sie nicht haben? Sie haben keine Zeit mehr. Sie haben keine Zeit zu verlieren. Jeder verlorene Tag geht zulasten von Bildungschancen von Kindern. Und darum handeln Sie jetzt und beschließen Sie mit uns diesen Antrag.
Nur ein kleiner Hinweis. Die Ministerin ist entschuldigt und befindet sich auf der Bildungsministerkonferenz. Und das Ressort ist durch den parlamentarischen Staatssekretär vertreten. Als nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke hat das Wort die Abgeordnete Nicole Gohlke.
Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, Stellen Sie sich zwei Kinder vor, beide starten in die erste Klasse. Das eine Kind wächst in einer Familie auf, in der am Monatsende nichts übrig bleibt. Das andere in einer Familie, in der das Vermögen gerade wieder gewachsen ist. Leistungslos durch Erbschaft, durch Kapitalerträge. Und spätestens von der ersten Klasse an laufen diese zwei Kinder aufgrund verschiedenen Spuren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich noch mal begegnen, auf Augenhöhe, mit denselben Chancen, mit denselben Perspektiven, ist in Deutschland geringer als fast überall sonst in der westlichen Welt. Und das ist ein Skandal. Und dass sich diese Bundesregierung nicht daran macht, diese skandalöse Vererbung von Lebenschancen zu beenden, das gehört zu den größten gebrochenen Versprechen der bürgerlichen wie der sozialdemokratischen Politik. Und es ist ein Verbrechen an jedem einzelnen Kind. Nur noch 46% der Jugendlichen aus benachteiligten Familien erreicht die Mindestkompetenz in Lesen und Mathematik. Und mit jedem Jahr, in dem sie nicht in die Schulen investieren, keinen gebührenfreien Kita-Platz garantieren, kein kostenfreies Schulmittagessen auf den Weg bringen, mit jedem dieser Jahre vertiefen sie die soziale Spaltung. Fangen Sie endlich an zu handeln. Jetzt zu den Anträgen der Grünen. Sie sagen, Kinder fördern und Bildung darf nicht vom Einkommen abhängen. Das ist völlig richtig. Und dann schaue ich aber nach München, wo seit ein paar Wochen ein grüner Oberbürgermeister regiert. Und was ist seine allererste Amtshandlung? Er streicht die kostenlose Kita für alle und er erhöht dreimal in Folge die Gebühren für Kita, Krippen und Horte. Das heißt, für Familien wird es in Deutschlands teuerster Stadt noch mal unbezahlbarer. Es ist unfassbar. Man kann doch nicht in Regierungsverantwortung das Gegenteil von dem machen, was man hier fordert. Bei den BAföG-Anträgen der Grünen werden wir zustimmen, weil sie den Status quo natürlich verbessern würden. Aber ich finde es schon schade, das möchte ich sagen, dass nicht mal die Grünen ein existenzsicherndes BAföG fordern. Eine Anhebung an das Bürgergeld reicht nicht aus, weil das Bürgergeld nicht armutsfest ist. Es braucht für BAföG-Beziehende genauso wie für die Bürgergeldbeziehenden endlich armutsfeste Sätze und nicht die von der Regierung Kleingerechneten. Und wenn wir doch alle wissen, dass die Angst vor Verschuldung diejenige Hürde ist, die meisten jungen Menschen aus Arbeiterhaushalten davon abhält, zu studieren, warum wollen Sie dann den Darlehensteil im BAföG nicht komplett streichen? Das ist doch das Mittel der Wahl, um endlich auch wieder Kinder aus ärmeren Familien an die Unis zu bringen. Kolleginnen und Kollegen, dass in diesem Land arm bleibt, wer arm geboren wird, und dass derjenige nach oben fällt, der reich geboren wird, das hat nichts zu tun mit Leistung oder Talent, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Dieser Zustand ist die Verneinung von Leistung und Talent, weil er den einen Perspektiven schenkt, während sie den anderen verweigert werden. Gute Politik muss diese Ungerechtigkeit beenden. Sie muss Armut bekämpfen. Sie muss von reich zu arm umverteilen und Wohlstand für alle schaffen. Und sie muss in schöne Schulen ausreichend Lehrkräfte und
natürlich bitte zum Ende Ihrer Rede.
Gutes BAföG für alle investieren.
Frau Gulke, kommen Sie. Für die Fraktion der CDU/CSU hat jetzt das Wort der Abgeordnete Dr. Konrad Körner.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Gulke, jetzt muss ich gerade was machen, was ich eigentlich überhaupt nicht vorhatte bei dem Antrag. Ich muss die Grünen in Schutz nehmen. Weil, wissen Sie was? Im Freistaat Bayern wird so viel Geld investiert in Bildung wie nirgendwo anders. Und wenn ich kann Ihnen eins versprechen, es ist super, dass Sie in Deutschland sehr wenige Chancen haben, Ihre politischen Konzepte auch nur ansatzweise in die Tat umzusetzen, weil ich kann Ihnen sagen, wenn Sie in Berlin in die Verlegenheit kämen zu regieren und Sie enteignen alle möglichen Leute, dann werden Sie keinen Cent mehr haben für Kitas, dann werden Sie keinen Cent mehr haben für beitragsfreie Kita-Jahre und dann werden Sie diese Stadt auch noch in den Ruin verwalten. Frau Reinalter, ich bin aber trotzdem ein bisschen enttäuscht von den Grünen. Warum? Weil sie doch eigentlich immer versuchen, hier in dieser schwierigen Gemengelage sich so ein bisschen als vernünftige Opposition im Vergleich zu den ganz krassen hier von links und rechts zu gerieren. Aber jetzt kommen Sie hier mit so einem Wünsch-dir-was-Antrag. 32 Punkte, echt schade. Weil wenn man sich die 32 Forderungen anschaut, könnte man ja den Eindruck gewinnen, wir leben in total rosigen Zeiten. Alles ist wirtschaftlich super, wir können das Geld hier mit den vollen Händen aufgeben. Vieles, was Sie schreiben, könnte natürlich jeder Bildungspolitiker von der einen bis zur anderen Seite in diesem Plenum unterschreiben. Das ist doch völlig klar. Aber wir sehen eben auch, so rosig sind die Zeiten nicht mehr und deswegen muss man Schwerpunkte setzen. Ja, deswegen wird man auch sparen müssen. Aber nicht, weil hier irgendjemand Spaß an Sparmaßnahmen hat, sondern damit es eben wieder besser werden kann. Damit wir nicht mehr Geld verteilen, als wir haben und damit wir auch weiterhin in 10 oder 20 Jahren beste Voraussetzungen für Familien in diesem Land garantieren können. Denn deswegen wird diese Koalition Schwerpunkte setzen. Schwerpunkte auch bei Familien. Weil wir eben gerade wissen, dass die Familienpolitik die Wirtschaftsleistung von morgen ist. Weil jede Familie, die sich gegen ein Kind oder gegen das zweite oder dritte entscheidet, auch einen Effekt für die Volkswirtschaft der Zukunft hat. Und weil ohne Familien dieser Staat, unsere Gesellschaft, keine Zukunft hat. Wir wissen, wir können die Folgen des demografischen Wandels nicht bekämpfen, wenn wir den demografischen Wandel weiterhin verschärfen. Und deswegen ist es dann ein bisschen komisch, wenn Sie eigentlich mit Ihrem Antrag genau zeigen, dass wir ja an vielen Stellen Familien besonders ernst nehmen. Wenn Sie beispielsweise fordern, Bedarfsgemeinschaften von Sanktionen im SGB II auszunehmen, dann verschweigen Sie halt, dass schon heute gilt, bei Kindern wird kein Cent gekürzt. Zudem werden mögliche Härtefälle gekürzt. Wenn jemand nicht mitmacht, wird ausschließlich die Leistung des Erwachsenen und eben nicht die Leistung fürs Kind gekürzt. Dann fordern Sie, kindsbezogene Leistungen zu bündeln, einfacher zur Auszahlung zu bringen. Willkommen in dieser Koalition. Mit dem antragslosen Kindergeld haben wir genau in diesem Fall den ersten Schritt bereits getan. Und mein persönliches Highlight, Sie fordern die Entwicklung einer Strategie mentale Gesundheit für junge Menschen. Die Bundesregierung schreibt in einer Mitteilung vom 4. Juni, sie plane eine Strategie für die mentale Gesundheit von jungen Menschen. Frau Reinalter, Sie müssen sich immer darauf konzentrieren, auf welche Basis Sie Ihre ChatGPT-Anfrage abgeben. Wir machen
Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage aus den Reihen der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zu.
Also, hören Sie mich? Vielen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie die Frage zulassen. Herr Körner, nachdem Sie mich jetzt zweimal namentlich angesprochen haben, dachte ich, ich glaube, Sie wünschen sich eine Zwischenfrage von mir. Gut, gell? Genau, da sind Sie bestimmt auch darauf vorbereitet. Ja, Sie sprechen davon, dass Sie hier die frühkindliche Bildung stärken wollen, dass Sie Familien stärken wollen, dass Sie mentale Gesundheit voranbringen wollen. Und wir messen Sie ja jetzt nicht unbedingt an unserem Antrag, an unseren Ansprüchen, aber wir messen Sie dezidiert an Ihren eigenen Ansprüchen, an Ihrem Koalitionsvertrag. Und dann frage ich Sie, wann kommt denn die im Koalitionsvertrag beschriebene Ausweitung des Startchancenprogramms auf weitere Schulen und Kitas? Wann kommt denn die Strategie für mentale Gesundheit? Wann kommt denn das QIG, das Kollege Dahler in der Pipeline beschrieben hat? Wie lang ist denn diese Pipeline? Wann? Jeder einzelne verlorene Tag ist ein verlorener Tag für Kinder und das können wir uns nicht leisten. Das sind alles schöne Worte hier im Parlament, aber ich frage Sie, wann?
Ja, Frau Reinalter, also wie ich gerade gesagt habe, die mentale Gesundheit ist ja gerade angekündigt worden, die Strategie am 4. Juni. Ja, gut Ding will Weile haben, das wissen Sie auch, aber Sie wissen ja zum Beispiel, dass wir am Kita-Qualitätsgesetz, ich glaube, das hat der Staatssekretär erst in der letzten Sitzung oder vorletzten Sitzung des Bildungsausschusses gesagt, dass wir gerade uns da unmittelbar in Verhandlungen befinden. Und weil Sie die frühen Hilfen und die frühkindliche Bildung ansprechen, Sie schreiben in Ihrem Begründungstext selber noch die frühkindliche Bildung, super wichtig. Ja genau, dann hätten Sie aber wenigstens mal sagen können, dass wir die letztes Jahr um 5 Millionen € erhöht haben, dass wir genau das machen, was wir sagen. So, und jetzt sind wir in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Aber die Bundesregierung, sie handelt und sie setzt auf Familien. Und deswegen kämpfen wir mit unserer Ministerin für jeden Cent in diesem Haushalt. Deswegen kämpfen wir für mehr Geld. Aber wir wissen auch, dass es da eben harte Verhandlungen braucht. In dieser Lage kann ich nicht einfach aus dem Vollen schöpfen. Das wissen Sie. Aber es zeigt, wir setzen Fokus. Setzen Sie sich ruhig. Kein Problem. Hören Sie ruhig
Ihre Redezeit
zu.
Läuft weiter.
Dankeschön. Und deswegen kämpfen wir bei all der gebotenen Konsolidierung für jeden Euro bei familienbezogenen Leistungen. Und das ist jetzt das Positive, wir spüren ja auch, dass über Parteigrenzen hinweg und Generationen viele sagen, da müsst ihr echt drauf schauen, auf die Familien. Nicht einseitig zu Lasten bei Familien sparen. Genau das werden wir tun. Sie ignorieren natürlich, dass das in der Ampelkoalition nur bedingt gut geklappt hat. Deswegen nicht einfach fordern, was sich jeder wünscht, sondern hart daran arbeiten, dass es besser wird. Das tun wir gerne wieder im guten
Miteinander. Herr Kollege, Ihre Redezeit.
Herzlichen Dank.
Für die AfD-Fraktion hat jetzt das Wort der Abgeordnete Christian Zaum.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen, liebe Studenten, unabhängig davon, ob Sie BAföG beziehen oder nicht. BAföG ist eine gute Sache, steht für Bildungsgerechtigkeit, steht für das Aufstiegsversprechen der Bundesrepublik, unabhängig vom Abkommen der Eltern. Aber was wir nicht brauchen, liebe Grüne, das ist ein Förderabo für die Planlosen. Was Sie hier beantragen, das ist ein Rundum-Sorglos-Paket für linke Langzeitstudenten. Wohnkostenpauschale unabhängig vom Wohnort oder abhängig vom Wohnort einfach erhöhen. Ja, wem das WG-Zimmer in München-Schwabing mit 1100 Euro zu teuer ist, der könnte einfach auch in Siegen studieren. Im Siegerland gibt es auch eine Universität. Alles sehr viel günstiger. Warum denn nicht? Dann möchten Sie die Flexibilisierung von Altersgrenzen. Höchstdauer, Frau Gohlke, bis 45 Jahre. Ich glaube, Sie fallen nicht mehr drunter, aber für Ihre Kollegen bietet das ganz neue Möglichkeiten, wenn Sie jetzt vielleicht dem 22. Bundestag nicht mehr angehören sollten, weil die Wahlergebnisse es nicht mehr hergeben, können Sie also ein Zweit- oder Drittstudium beginnen und BAföG beziehen. Das ist weniger als Ihre Abgeordnetendiät, aber es ist auch ganz okay. Und dann gibt es noch die Flexibilitätssemester, die sollen, ich zitiere, unterschiedliche Lebensumstände und Studienverläufe besser abfangen. Ich sage Ihnen, das hätte ich mir als alter Verbindungsstudent zwischen Paukboden und Biertresen sehr, sehr gerne gewünscht, selbstverständlich nicht ohne danach. Aber muss das der Steuerzahler wirklich bezahlen? Deutschland braucht doch etwas ganz anderes. Wir haben im Ausschuss gestern darüber gesprochen, wir brauchen Macher, wir brauchen Azubis, wir brauchen Arbeiter, Facharbeiter, keine Sozialarbeiter. An meinem Berufskolleg in Siegen weiß man nicht mehr, wie man die Eingangsklassen für Bäcker, Metzger oder Köche überhaupt noch füllen soll. Wir brauchen Meister und wir brauchen Master. Und wenn die Heizung ausfällt, liebe Grüne, dann hilft Frau Hasselmann, drehen Sie sich gerne um. Vielleicht ist es auch bei Ihnen mal der Fall, wenn die Heizung ausfällt, dann hilft Ihnen der Politologe eben überhaupt nichts. Dann brauchen Sie einen Heizungsbauer. Und warum ist denn das Leben so teuer? Das Leben in Deutschland, das Sie jetzt durch neue BAföG-Sätze anpassen wollen, das ist so teuer, weil Sie, liebe Grüne, es genauso wollen. Sie wollen doch die CO2-Bepreisung. Sie alle wollten den Teuro. Sie wollen kein billiges russisches Gas. Und Sie wollen auch teure Mieten, weil Sie keine Abschiebungen wollen. Remigration schafft Wohnraum auch in den Universitätsstädten. Und dann werden die Mieten auch für die Studenten wieder günstiger. Wir brauchen Macher, wir brauchen Malocher, wir brauchen Fachkräfte, und die kommen meistens nicht mit dem Schlauchboot. BAföG ist eine Aufstiegsleiter, nicht als soziale Hängematte gedacht, keine Rundumversorgung. Wir brauchen ein fleißigeres Deutschland, und fleißiger wird Deutschland, Frau Eske, nur mit der Alternative für Deutschland. Und Sie haben noch 11-12%, das ist recht wenig.
Für die SPD-Fraktion hat jetzt das Wort die Abgeordnete Dr. Lina Seitzel.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich war gestern bei der ILA, und ich kann jedem, der die Zeit dazu findet, wirklich auch einen Besuch dort empfehlen. Und ich empfehle Ihnen dann nicht nur, mit den typischen Unternehmen zu sprechen, die dort vertreten sind, die auch wahnsinnig spannend sind, sondern vielleicht sprechen Sie mal mit dem Bundesverband Studentischer Raumfahrt, der dort einen Stand hat, zum ersten Mal bei der ILA ist und wo viele Studierende, die motiviert sind, ein bisschen was zu lernen, zu forschen, in der Raumfahrtthemen interessiert sind, sich präsentieren. Oder Sie sprechen mit jungen Gründerinnen und Gründern, die aus ihren Uni-Projekten heraus eine Masterarbeit, ein PhD-Startups gegründet haben und jetzt auf der ILA ihre Satelliten- oder Trägerraketen präsentieren. Das zeigt doch eines. In diesem Land gibt es extrem innovative und kreative Talente, die Lust haben, Technologien weiterzuentwickeln und Wertschöpfung zu erzielen. Und das ist doch genau das, was wir brauchen. Innovation, Forschung, Entwicklung sind die zentralen Treiber zukünftiger Wettbewerbsfähigkeit und langfristigen Wachstums. Das sind nicht meine Worte, sondern das sind die Worte des Investitions- und Innovationsbeirats beim BMF. Und ich finde, das macht Hoffnung.
Wir sind ein starkes Land mit einem starken Wissenschafts- und Forschungssystem, mit starken Bildungseinrichtungen, mit einer hervorragenden Berufsbildung und richtig klugen Menschen. Und damit wir in Zukunft wieder stark sind, brauchen wir alle. Alle, die eine Ausbildung machen wollen, die studieren wollen. Und vor allen Dingen brauchen wir alle Menschen unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Und da besteht überhaupt kein Dissens in der Koalition. Ich glaube, hier besteht auch kein Dissens in diesem Haus. Im Koalitionsvertrag steht ganz klar, und ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, Kinder und Jugendlichen sollen ihr Potenzial unabhängig von ihrer Herkunft ausschöpfen können. Genau dazu trägt das BAföG bei. Und ich weiß, es gibt viele hier in diesem Haus, die profitiert haben vom BAföG. Ich gehöre da übrigens auch dazu. Es gibt Millionen von Menschen in diesem Land, die ihren Weg gehen konnten, weil es das BAföG gibt. Und deswegen sage ich hier ganz klar, wir werden das BAföG reformieren. Wir werden die Höhe anpassen, damit sie dem entspricht, was junge Menschen in Ausbildung an Kosten haben. Wir werden mehr Zugänge schaffen, damit mehr junge Menschen davon profitieren. Und vor allen Dingen werden wir auch weniger Bürokratie und schnellere, digitalere Verfahren durchsetzen, damit das BAföG dort ankommt, wo es gebraucht wird, bei jungen Köpfen. Das ist unser Beitrag. Das ist unser Beitrag zur Generationengerechtigkeit. Das ist unser Beitrag zur Chancengleichheit. Und es ist unser Beitrag für ein starkes Land in der Zukunft. Vielen Dank.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt das Wort die Abgeordnete Aisha Azar.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Was wir beim BAföG erleben, ist ein Trauerspiel in drei Akten. Erster Akt. Die Koalition kürzt im Haushalt satte 250 Millionen Euro beim BAföG, verfrühstückt das Geld zum Beispiel für die Gaming-Förderung, also Computerspielförderung, und hat dann jetzt stellt fest, dass wir kein Geld für das BAföG haben. Zweiter Akt. Die Koalition streitet seit Monaten über die Finanzierung dieser Reform, verkündet dann eine Lösung, bis Jens Spahn um die Ecke kommt und das Ergebnis infrage stellt. Dritter Akt. Anstatt dass die Ministerin für die Studierenden kämpft, pflichtet sie Jens Spahn bei, behauptet, es gäbe zwischen den Fraktionen keinen ausreichenden Rückhalt. Die SP widerspricht direkt und spricht von Fake News. Meine Damen und Herren, das ist schlechtes Regierungshandeln und ein kopfloses Hühnerhaufen auf dem Rücken der Studierenden. Politik besteht ja eben darin, Prioritäten zu setzen. Milliarden zum Beispiel für McDonald's, Stichwort Gastrosteuersenkung, und den Tankrabatt waren blitzschnell organisiert. Aber Investitionen in die Köpfe von morgen, Fehlanzeigen. Bei solchen Prioritäten, Herr Dr. Körner, zweifle ich ganz ehrlich an Ihrem ökonomischen Sachverstand. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Anträge für ein existenzsicherndes BAföG ohne Formularberge und mit automatischer Auszahlung liegen Ihnen vor. Sie haben heute die Wahl. Stehen Sie auf der Seite der Studierenden oder auf der Seite derjenigen, die diese Studierenden beschimpfen. Beenden Sie endlich dieses Trauerspiel und stimmen Sie für ein BAföG, das zum Leben reicht.
Für die Fraktion der CDU-CSU hat jetzt das Wort der Abgeordnete Ralf Edelhäuser.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wer mit Eltern, mit Lehrkräften, mit Erzieherinnen und Erziehern spricht, der bekommt derzeit selten irgendwie ideologische Grundsatzdebatten zu hören. Den meisten wünschen sich einfach viel mehr Konkretes, nämlich dass die Schulen und die Kindergärten einfach funktionieren, dass der Unterricht verlässlich stattfindet und dass die Kinder genau die Förderung bekommen, die sie brauchen. Ja, und die Herausforderungen sind doch allen längst bekannt. Viele Kinder, die starten mit sprachlichen Defiziten in die Schule. Und unsere Erzieherinnen und Erzieher, unsere Lehrkräfte, die arbeiten seit Jahren an einer hohen Belastungsgrenze. Aber gleichzeitig unternehmen die Schulen und die Betreuungseinrichtungen immer mehr Aufgaben zusätzlich zum eigentlichen Bildungsprozess. Auftrag. Deswegen greift es meines Erachtens auch zu kurz, immer neue Forderungskataloge irgendwie aufzustellen, als hätte man die anderen Probleme erst gerade entdeckt. Und jetzt machen wir auch mal ganz ehrlich, die Grünen waren auch 3,5 Jahre Teil der Bundesregierung. Und deshalb darf man auch schon mal fragen, warum viele der Schwierigkeiten, die heute durchaus berechtigterweise beschrieben werden, in der Zeit auch nicht kleiner geworden sind. Denn weder Bildungsungleichheit noch die Probleme bei der frühkindlichen Bildung oder frühkindlichen Förderung oder auch der Fachkräftemangel kam jetzt irgendwie überraschend ums Eck. Trotzdem blieb nach 3,5 Jahren häufig der Eindruck zurück, dass die politischen Debatten und auch die neuen Förderankündigungen wichtiger waren als vielleicht spürbare Verbesserungen im Alltag unserer Familien, der Schulen und der Betreuungseinrichtungen. Ja, die Familien erwarten zu Recht, dass die Betreuung funktioniert, dass der Unterricht verlässlich stattfindet und dass die Kinder die Unterstützung bekommen, die sie einfach mit brauchen. Dafür brauchen wir eine gute Struktur, dafür brauchen wir auch die Fachkräfte und eine gezielte Förderung. Ja, und die Antwort auf dieses Problem kann nicht immer nur lauten, wir brauchen mehr Programme und wir brauchen mehr Zuständigkeiten des Bundes und dazu immer mehr Milliardenforderungen. Wir haben es ja gehört, das Geld wächst ja nicht auf den Bäumen. Anscheinend ist es aber doch, ob die Unterstützung tatsächlich bei den Kindern ankommt und den Alltag in den Schulen und in den Kindergärten auch wirklich verbessert. Darum geht es, um mehr und auch nicht um weniger. Ja, deshalb setzen wir stärker auf Qualität und die frühe Förderung. Denn die Bildungsungleichheit entsteht häufig schon sehr früh, wenn Kinder mit völlig unterschiedlichen Voraussetzungen in dieses unser Bildungssystem auch starten. Und genau deshalb investieren wir gezielt in die Sprachförderung, gezielt in die Ganztagesangebote, gezielt in bessere Bildungs- und Betreuungsstrukturen. Wir arbeiten daran, dass der Fachkräftemangel zurückgeht, dass wir neue Fachkräfte gewinnen und dass die Einrichtungen im Alltag auch stärker entlastet werden. Und auch das gehört zur Wahrheit. Geld allein wird unsere Probleme nicht lösen können. Wenn die Fachkräfte immer mehr Zeit für Bürokratie aufwenden müssen, dann hilft es keinem einzigen Kind. Und wenn die Lehrkräfte dauerhaft an der Belastungsgrenze arbeiten, verbessert es auch keine Bildungschancen für unsere Kinder. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kinder brauchen eine faire Chance. Die brauchen unabhängig brauchen sie diese Chance, wo sie aus dem Elternhaus auch immer herkommen. Familien brauchen auf ihrer Seite Verlässlichkeit. Und unser Bildungssystem braucht eine Politik, die Probleme nicht nur beschreibt, sondern pragmatisch an diese Probleme herangeht, die Schritt für Schritt auch abarbeitet. Das ist unser aller Auftrag und dem müssen wir uns auch stellen. Vielen Dank.
Für die AfD-Fraktion hat jetzt das Wort der Abgeordnete Martin Reichardt.
Frau Präsidentin, anwesende Damen und Herren, anders als die linke Bildungspolitik, die als reine Bereitstellung von Finanzmitteln zur Beeinflussung der Schüler verstanden wird und im Bildungssystem vielfach eine Versorgungsinstanz für ihr politisches Klientel aus linken Lehrern und Pädagogen sieht, stellen wir als AfD fest: Maßgeblich für Bildungserfolg sind Bildungsinhalte, Methodik, Didaktik und ein Geist, der bildungspolitisch Leistung fordert und fördert, meine Damen und Herren. Die Bildungskrise in Deutschland ist nicht zuerst eine Krise des Geldes, sie ist eine Krise des Geistes, meine Damen und Herren. Es ist eine Krise des linken Geistes, der unsere Schulen verdorben hat. Das ist Fakt. Ein leistungsfeindlicher, naiver sozialpädagogischer Ansatz hat Lehrer zu Hilfssozialarbeitern, Inklusionshelfern, Integrationshelfern gemacht und ihnen damit ihre eigentliche Aufgabe, die Wissensvermittlung, vielfach verunmöglicht. Die gescheiterte Integration als Folge der unkontrollierten Masseneinwanderung hat in vielen Schulen ein Klima der Angst und der Gewalt verbreitet. Und zudem massiv beigetragen dazu, das durchschnittliche Bildungsniveau in Deutschland abzusenken. In völliger Verkennung dieser Realitäten sprechen die Grünen in diesem Zusammenhang von, ich zitiere, enormen Potenzialen und Erfahrungen, die tragischerweise von unserem Bildungssystem nicht gefördert würden. Welch ein Hohn. Erst betreiben Sie eine massenhafte Einwanderung aus Ländern mit extrem hohen Analphabetenquoten, Stichwort Afghanistan, und dann schieben Sie die Schuld dafür dem Bildungssystem und dem Lehrer, den Lehrern zu. Das ist schäbig, meine Damen und Herren. Auch die von Ihnen permanent beklagte Benachteiligung von Schülern aus ärmeren Familien ist die Folge Ihrer aller Politik. Denn ärmere Menschen können einfach die Unzulänglichkeiten des durch linke Ideologie abgewirtschafteten deutschen Bildungssystems eben nicht durch Nachhilfe ausgleichen, wie die Besserverdienenden in den grünen Vorstädten, meine Damen und Herren. Und zuletzt kommt dann die ewig gleiche Forderung nach mehr Schulsozialarbeitern, obwohl deren Vervielfachung in den letzten Jahren überhaupt nichts gebracht hat. 40% der 15-Jährigen können nicht hinreichend lesen und rechnen, meine Damen und Herren. Weiterhin haben Sie offenbar nicht mitbekommen, dass laut einer 2025 durchgeführten Befragung fast die Hälfte der Schulsozialarbeiter aufgrund von Stress und emotionaler Belastung planen, den Beruf zu wechseln. Ihre Forderung scheitert also nicht nur am Geld, sie scheitert schlicht daran, dass niemand mehr bereit ist, sich für Ihre ideologischen Konzepte politisch verheizen zu lassen, meine Damen und Herren. Eine bildungspolitische Kehrtwende ist daher alternativlos. Wir als AfD fordern unmissverständlich Rückkehr zur Realienbildung aus Lesen, Schreiben, Mathematik und Naturwissenschaften, Schluss mit der Indoktrination wirrer Genderlehren und linker Haltungspolitik, Schluss mit der Regelbeschulung ohne hinreichende Deutschkenntnisse. Einen Bildungsaufschwung, meine Damen und Herren, wird es nur mit der Alternative für Deutschland und gegen linke Bildungsutopien geben. Läuten wir diesen Wandel ein für ein besseres Deutschland, für die Zukunft unserer Kinder. Vielen Dank.
Für die SPD-Fraktion hat jetzt das Wort der Abgeordnete Felix Döring.
Ja, manches spricht für sich. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, danke an die Grünen, dass wir die Gelegenheit haben, heute über diese wichtigen Themen zu reden. 2 Minuten reichen nicht, um alles davon zu kommentieren. Deshalb beschränke ich mich auf die Familienpolitik und die Änderungen, die da momentan anstehen. Wir reden ja aktuell auch viel über das Elterngeld. Und deshalb will ich hier eins mal von vornherein klarstellen. Wenn wir Änderungen am Elterngeld vornehmen als Koalition, dann darf das nicht auf dem Rücken von Müttern ausgetragen werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die nehmen nämlich derzeit schon den absoluten Großteil der Monate im Elterngeld. Mütter leisten 44% mehr unbezahlte Sorgearbeit als Väter. Das ist kein Zufall, das ist das Ergebnis von patriarchalen Strukturen. Und damit dürfen wir uns nicht zufrieden geben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wissen Sie, was mich wirklich sauer macht, wenn ich vormittags mal in einem Supermarkt unterwegs bin oder an einem Spielplatz vorbeigehe, dann sehe ich in erster Linie Mütter, die sich dort um die Kinder kümmern. Und dann frage ich mich eigentlich, wo sind denn die ganzen Väter? Und wenn man dann doch mal einen sieht, dann heißt es gleich, Mensch, das finde ich aber großartig, dass du dich hier auch so einbringst. Mensch, da hast du aber Glück, so einen tollen Mann zu haben, der dich da so wunderbar unterstützt. Fakt ist einfach und traurige Realität, Männer kriegen Lob und Anerkennung für Arbeit, die bei Frauen unsichtbar bleibt. Und das dürfen wir nicht weiter hinnehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gerade mal die Hälfte aller Väter nimmt überhaupt Monate im Elterngeld. Und deshalb sage ich, jede Reform, die wir machen, die muss darauf abzielen, diesen Wert deutlich zu erhöhen. Das hat auch langfristig positive Einwirkungen auf die Verteilung der Sorgearbeit zwischen Mann und Frau. Und deshalb vermisse ich eine Forderung in Ihrem Antrag, liebe Grünen, nämlich die Einführung einer Familienstartzeit, also die bezahlte Freistellung von Vätern direkt nach der Geburt für, sagen wir mal, einen Monat. Das beteiligt Väter ganz direkt. Das hilft den Müttern in dieser schönen, aber auch herausfordernden Zeit. Das kostet den Steuerzahler keinen Cent, sorgt übrigens auch für finanzielle Spielräume beim Elterngeld und ist ohne großen Bürokratieaufwand über die U2-Umlage machbar. Die Situation
kommen
ist schwierig,
Sie zum
aber
Ende
nicht
Ihrer
aussichtslos.
Rede, Herr Kollege.
Die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Lassen Sie uns
Herr Kollege,
was Gutes draus machen. Vielen Dank.
Kommen Sie.
und es ist etwas laut im Raum. Ich würde bitten, für den letzten Redner jetzt noch mal alle Aufmerksamkeit zu sammeln. Für die CDU-CSU-Fraktion hat jetzt das Wort der Abgeordnete Joachim Ebmeier.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben in dieser Debatte größtenteils über Bildungschancen gesprochen. Das BAföG ist eines der erfolgreichsten bildungspolitischen Ideen, die Deutschland je hatte. Seit den 70er Jahren haben Millionen Menschen durch das BAföG studiert und die Chance bekommen, die sie sonst nicht bekommen hätten. Das war eine bewusste Entscheidung, Bildung vom Geldbeutel der Eltern zu entkoppeln. Und liebe Nina Seitzel, ich bin dir dankbar, dass du auch das in deinem Redebeitrag noch mal so hervorgehoben hast, dass es eine bewusste Entscheidung ist, eben Bildung nicht vom Geldbeutel abhängig zu machen. Was stört mich am Antrag der Grünen, der uns hier vorliegt? Sie fordern höhere Leistungen, höhere Freibeträge und. Aber die Frage der Finanzierung bleibt unbeantwortet. Das hat die Kollegin Esther eben schon sauber herausgearbeitet. Geld wächst nicht auf den Bäumen, Geld liegt auch nicht auf der Straße, liebe Kollegin Azar.
Herr Kollege, es wird also würden Sie die Zwischenfrage erlauben? Mein Mikrofon geht leider nicht. Es geht leider nicht. Jetzt geht's, sehr gut. Würden Sie die Zwischenfrage zulassen aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen?
Ja.
Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Frage zulassen. Sie stellen immer wieder die Frage der Finanzierung. Ich möchte nur daran erinnern, dass es im Haushalt für 2026 Geld für BAföG gab und davon sind 250 Millionen Euro gekürzt worden. Das heißt, es war das Geld, was man jetzt hätte einsetzen können, um die Wohnpauschale zu erhöhen. Man hat das Geld lieber verfrühstückt für andere Dinge. Ich hatte ja gesagt, zum Beispiel eben die Verdopplung der Computerspielförderung. Das heißt, die Frage der Prioritätensetzung ist doch die, die hier relevant ist.
Ja, liebe Kollegin Azar, Sie sprechen immer wieder die Mittel an, die im Haushalt für BAföG eingestellt sind, im Haus des BMFTR. Nun wissen wir immer nicht, wie viel BAföG abgerufen wird. Und Sie suggerieren immer mit diesen 250 Millionen Euro, dass dadurch Leistungen an die Studenten gekürzt werden würden. Das ist nicht der Fall. Die BAföG-Sätze sind nicht angetastet worden, sie sind gleich geblieben. Und das suggerieren Sie immer mit diesen 250 Millionen Euro. Danke, dass Sie mir die Gelegenheit geben, das auch einmal klarzustellen, dass wir hier nicht an den Leistungen für die Studierenden kürzen. Und ich finde es auch nicht sachgerecht. Ich finde es auch nicht sachgerecht, wenn Förderungen gegeneinander ausgespielt werden, wichtige Zukunftstechnologien in unserem Land, die einen echten Wettbewerbsbeitrag leisten, die einen echten Wohlstandsbeitrag leisten in Wachstumsfeldern, in denen wir immer mehr und immer mehr Wachstum generieren könnten, indem wir mehr Steuereinnahmen generieren könnten, und dann da ein Förderprogramm in Frage zu stellen, halte ich nicht für sachgerecht, halte ich nicht für klug. Ich habe über das Geld gesprochen, das erwirtschaftet werden muss. Es wird jeden Tag von Arbeitnehmern, Unternehmern und Steuerzahlern hart erarbeitet. Wer das ausblendet, macht es sich in dieser Debatte zu einfach.
Herr Kollege, es gibt eine weitere Zwischenfrage. Ich sage schon mal, das ist auch die letzte, die ich jetzt noch zulassen würde, von Herrn Reichert aus der AfD-Fraktion.
Nein. Die Wirtschaftsweisen haben ihre Prognose erneut nach unten korrigiert. Die Wirtschaft kämpft auch mit den Folgen einer Politik von Robert Habeck, die Wachstum sträflich als Nebensache behandelt hat. Und noch etwas. Ihr Kollege von den Grünen, Kai Gehring, hat das BAföG in der vergangenen Legislaturperiode in ihrer großen BAföG-Reform als großen Erfolg gelobt. Heute soll das alles plötzlich unzureichend sein. Heute ist das alles nicht genug. Diesen Widerspruch hätten Sie hier gerne mal in der Debatte auch mal auflösen können. Und ich möchte, weil es immer wieder falsch behauptet wird, klarstellen, ich habe es eben schon gesagt, wir reden nicht über eine Kürzung von BAföG. Wir reden darüber, ob wir eine zusätzliche Anhebung finanzieren können. Das ist der fundamentale Unterschied. Und es ist Aufgabe der Fraktionsführung, die sozialpolitischen Vorhaben nebeneinander zu legen und zu entscheiden, was in dieser Haushaltslage finanzierbar ist. Und ich weise auf einen Punkt hin, der in der Debatte immer zu kurz kommt und über den ich jetzt hier einmal noch sprechen möchte. Bis zu 70% der BAföG-berechtigten Studenten nehmen Leistung gar nicht in Anspruch. Und 82% dieser Nichtantragsteller glauben irrtümlich, auch überhaupt keinen Anspruch zu haben. Das ist kein Finanzierungsproblem, das ist eher ein Bürokratie- und Informationsproblem. Und das ist unsere Aufgabe. Wir werden Verwaltungshürden auf Bundesebene abbauen, wir werden Nachweispflichten vereinfachen und automatisierte Einkommensdatenabrufe ermöglichen. Und wir sind mit den Ländern und den BAföG-Ämtern im Austausch, die E-Akte für das BAföG zu ermöglichen. Wer das Formblatt 3 aufschlägt, der versteht sofort, warum so viele aufgeben, bevor sie angefangen haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Leben ist teuer geworden. In den Städten, wo die meisten Hochschulen sind, ist es sehr teuer. Inflation, steigende Mieten und zu wenig Wohnraum sind die realen Herausforderungen. Sie betreffen im Übrigen nicht nur die Studenten, sondern die gesamte Gesellschaft. Günstiger Wohnraum entsteht nicht nur durch BAföG-Pauschalen alleine, sondern ganz einfach durch mehr Angebot. Das Programm Junges Wohnen, aufgesetzt durch ehemalige Unionsminister, war genau der richtige Ansatz. Mehr Wohnheimplätze, bezahlbarer Wohnraum, das hilft dauerhaft. Und weil es in der Debatte gerade immer wieder eingefordert wurde, hier noch ein Verweis auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2024. Es gibt kein Grundrecht auf BAföG in Höhe des Existenzminimums. Der Auftrag an den Gesetzgeber lautet, ein chancengerechtes und funktionierendes Fördersystem bereitzustellen. Genau das ist unser Anspruch. Nicht, wer verspricht am meisten, sondern wie helfen wir jungen Menschen wirksam, dauerhaft und verantwortungsvoll. Ich verstehe jeden, der sich mehr wünscht. Aber die ehrliche Frage lautet, was können wir uns in diesen Zeiten tatsächlich leisten? Wir können nicht in anderen Sozialbereichen sparen und gleichzeitig anderswo Leistungen erhöhen, ohne die Finanzierung ausdrücklich mitzudenken. Was wir anpacken
Herr Kollege,
werden,
kommen
ist die
Sie
Verwaltungsvereinfachung, Bürokratieabbau, Druck zur Digitalisierung. Das bringt BAföG denen, die es brauchen, für ein modernes, zielgenaues BAföG.
Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sage es noch einmal, damit es auch alle wissen. Wir sind jetzt bei Ende der heutigen Plenardebatte um 4.19 Uhr. Deswegen sind wir auch bei der Redezeit sehr streng. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zu den Abstimmungen. Zuerst Tagesordnungspunkte 8a und 8b. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf Drucksachen 6335 und 6336 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich komme zu Zusatzpunkt 2. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 5780 mit dem Titel BAföG stärken und Studienstarthilfe ausweiten, junge Menschen in der Krise entlasten. Wer stimmt für diesen Antrag? Das sind die Fraktionen Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Die Fraktionen der SPD, der CDU, CSU und der AfD. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Der Antrag ist damit abgelehnt. Wir kommen zu Zusatzpunkt 3. Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Bildung bezahlbar machen, BAföG-Reform jetzt. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksachen 5130 den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 2234 abzulehnen. Es liegen mehrere schriftliche Erklärungen zur Abstimmung nach § 31 der Geschäftsordnung vor. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat namentliche Abstimmung verlangt. Sie haben zur Abgabe Ihrer Stimme nach Eröffnung der Abstimmung 20 Minuten Zeit. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehen, das ist der Fall. Ich eröffne die namentliche Abstimmung über die Beschlussempfehlung auf Drucksache 5130. Und die Abstimmungsuhren werden um 12.50 Uhr geschlossen. Das bevorstehende Ende der namentlichen Abstimmung wird Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zu Ende.